Revue, der Podcast.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christian Wertschulte und ihr hört den Stadtrevue-Podcast. Den eigenen Chef oder die eigene Chefin, die mag ja tatsächlich fast niemand. Und deswegen ist es vielleicht auch kein Wunder, dass die Chefs momentan versuchen, sich im Betrieb so überflüssig wie möglich zu machen. Stichworte sind da Agilität oder New Work, also arbeiten und dabei so tun, als säße das Management nicht im Raum. Aber natürlich wirft das eine Frage auf, denn wenn es auch ohne Management läuft, warum braucht man das dann überhaupt? Und vielleicht ist das ja ein Grund dafür, dass sich in Köln immer mehr sogenannte Kollektive gründen.
Jetzt die Borg. Wir aktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos.
Und wer beim Begriff Kollektiv jetzt an die Borg aus Star Trek denkt, der ist dann aber ein bisschen auf dem Holzweg. Denn bei Kollektivbetrieben, da geht es eigentlich nicht um Anpassung, sondern darum, so selbstbestimmt wie möglich zu arbeiten. Auch die Stadtrevue ist so ein Kollektivbetrieb und das schon seit über 40 Jahren. Und der Stadtrevue Verlag, der gehört denen, die dort arbeiten. Und Entscheidungen über den Verlag, die fällen wir alle gemeinsam. Mein Kollege Felix Lopotek, der kennt das noch viel besser als ich, der ist nämlich noch länger bei der Stadtrevue und er hat sich mit Leuten getroffen, die jetzt in Köln im Kollektiv arbeiten. Was er dabei erfahren hat, das hat er mir im Gespräch erzählt. Hallo Felix.
Hallo Christian.
Felix, du hast dich in der aktuellen Stadtrevue mit Kollektivbetrieben beschäftigt hier in Köln. Was macht eigentlich genau so ein Kollektivbetrieb aus? Kannst du das mal kurz skizzieren?
Ganz einfach. Es ist ein Arbeiten ohne Chef. Es ist also das ist, glaube ich, das, was primär die meisten Leute, die sich da zusammenfinden, interessiert oder was am Anfang steht. Man kommt zusammen, man arbeitet auf gleicher Augenhöhe. Es gibt vielleicht Verantwortliche, Verantwortlichkeiten können aber im Arbeitsprozess wechseln. Es gibt keinen Chef, es gibt keinen Eigentümer, es gibt keinen Verleger, keinen großen, starken Mann im Hintergrund, sondern es ist dieses Arbeiten auf Augenhöhe. Das ist das Erste. Das andere ist, dass es auch ein Interesse gibt, mit Gewinnen, die man erwirtschaftet, verantwortlich umzugehen. Also die zum Beispiel in soziale oder ökologische Projekte zu investieren. Und das geht in einer Firmenstruktur, die halt, wie gesagt, nicht von jemandem abhängig ist, der dieses Unternehmen gegründet hat, möglichst große Gewinne zu erzielen, am besten.
Jetzt ist ja so, selbstbestimmt arbeiten ist ja gerade so ein Buzzword. Also auch wenn man sich mal so Management-Philosophien in Anführungszeichen anschaut, Stichwort Agility, New Work. Wo unterscheidet sich das denn von so einem Kollektivbetrieb?
Ja, diese ganzen Schlagworte, die tatsächlich mittlerweile sogar im betriebswirtschaftlichen Mainstream kursieren, die sind immer noch in einem Kontext zu sehen von großen privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, sag ich mal. Also die Telekom oder die Deutsche Bahn hat natürlich Interesse daran, dass es Abteilungen gibt, die hochflexibel arbeiten, die sich nicht durch Bürokratie irgendwie selber lähmen, um dadurch halt modernen Anforderungen in der digitalen Wirtschaft besser zu entsprechen. Und dann sagt man, okay, wir lassen diesen Leuten freie Hand und die können in Teams arbeiten, können ohne Hierarchien arbeiten, weitgehend selbst verantwortlich, haben ein Budget, damit können die umgehen, wie die wollen. Aber der Rahmen ist natürlich immer noch, dass es darum geht, dass die große Firma im Hintergrund eigentlich maximalen Gewinn umsetzen will. Und es betrifft auch in diesen Firmen immer auch nur einzelne Abteilungen. Und die Idee dieser Kollektivbetriebe ist, dass es halt wirklich der ganze Betrieb ist. Und wie gesagt, das andere ist halt, dass man eigentlich auch das Geld so investiert, dass die Firma jetzt nicht unbedingt so auf Wachstum aus ist oder auf Kapitalwachstum aus ist. Das Kapital soll sozial investiert werden.
Also auch zum Beispiel indem es an die Leute zurückgeht, die da arbeiten, also über den normalen Lohn, den festgelegten Lohn dann hinaus oder sowas.
Das ist das Erste. Also das sind auch noch genau zwei Komponenten, die dazugehören, wenn man sagt, wir möchten gerne ohne einen Chef arbeiten oder ohne so eine Hierarchie. Das eine ist, wir möchten gerne eine bessere Bezahlung und zwar für alle haben. Also Kollektivbetriebe sind, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen so ein Dogma, dass es dort einen Einheitslohn, meistens einen Bruttoeinheitslohn gibt. Naja, und das andere ist, dass man halt auch sagt, wir möchten eine Kontrolle über unsere Arbeitszeit haben. Das ist in Kollektivbetrieben auch wichtig, dass man sich eigentlich nicht kaputt arbeitet, sondern auch wirklich guckt, wie können wir die Arbeit unter uns so verteilen, dass es für alle wirklich möglichst stressfrei und angenehm zugeht.
Jetzt muss ich noch bei einer Sache noch mal kurz nachhaken. Du hast ja eben auch gesagt, Verantwortlichkeiten wechseln in so einem Kollektiv. Heißt denn das, dass Kollektivarbeit keine spezialisierte Arbeit ist? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ja in Köln, kommen ja gleich dazu, was es für Kollektive gibt. Es gibt ja in Köln zum Beispiel so ein Pflegekollektiv. Das sind ja durchaus auch Lehrberufe, die man machen muss, wo man auch eine bestimmte Ausbildung braucht, um halt mit den PatientInnen gut arbeiten zu können. Und dann gibt's vielleicht Leute, die machen dann die Dienstpläne oder kümmern sich darum, dass genug Material da ist, was man halt braucht oder dass irgendwie die Autos funktionieren, also halt so die bürokratische Arbeit. Das ist ja eine Arbeitsteilung, wo man jetzt vielleicht von der Pflege in die Bürokratie wechseln kann, aber ja nicht automatisch umgekehrt. Also das würde mich nochmal interessieren. Heißt das, bedingt das, dass man sich sozusagen nicht spezialisiert von der Arbeit?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich in den Kollektiven. Also du hast gerade dieses Kölner Pflegekollektiv angesprochen. Wir können auch über uns sprechen, über die Stadtrevue, auch ein Kollektivbetrieb. Und das ist ja auch klar. Ich bin Journalist, wir sind Journalisten. Wir können uns jetzt nicht hinsetzen und die Zeitung layouten, gestalten. Da gibt es natürlich ganz klar eine Arbeitsteilung. Aber was sozusagen der Unterschied ist, man begegnet sich auch zwischen den, sage ich mal, Arbeitsfeldern, den Gewerken auf gleicher Augenhöhe. Und vor allen Dingen, da kann die Verantwortlichkeit wechseln, was, ich sag mal so, die interne Organisation angeht. Eben um zu verhindern, dass die Arbeit bei nur wenigen Leuten hängen bleibt. Also auch wir als Verlag müssen ja neben unserer alltäglichen Arbeit, für die wir halt auch ausgebildet oder für die wir uns selber ausgebildet haben, ja noch jede Menge andere Sachen koordinieren, was halt hier so im Verlag anfällt. Das ist bei den anderen Kollektiven genauso. Und wenn man dort eine egalitäre Struktur hat, ist das viel einfacher möglich und es spart auch eine Menge an Bürokratie an, dass man dann vielleicht noch mal eine besondere Abteilung braucht oder dass man dann irgendwie noch mal Leute einstellen muss oder Leute anheuern muss, die sich dann um bestimmte Sachen kümmern. Nee, das kann man tatsächlich ganz gut untereinander regeln.
Ah ja, okay, gut. Das nur, weil sich die Frage sicher stellte, wenn Leute uns zuhören.
Ja, genau. Und der andere Fall ist aber, ich habe jetzt nun mal mit auch zwei Kollektiven zu tun gehabt, die jetzt so ein bisschen mehr im Mittelpunkt dieser Titelgeschichte stehen. Und da ist es tatsächlich so, dass die radikaler sind. Oder was heißt radikal? Sie können auch in gewisser Hinsicht radikaler sein. Das ist zum einen die sozialistische Selbsthilfe Mülheim. Das ist jetzt ein Kollektiv, das wirklich direkt aus der 68er Zeit stammt. Also seit 50 Jahren, mehr oder weniger 50 Jahre eigentlich aktiv ist in Köln. Und die haben den Ansatz, alles ist Arbeit, alles. Also ich habe dort den Heinz Weinhausen getroffen, der mir den Hof der sozialistischen Selbsthilfe da in Mülheim gezeigt hat. Und er meinte, ich treffe mich mit dir so, weil wir auch irgendwie Spaß haben und das irgendwie auch ganz inspirierend ist. Aber ich hätte auch im Plenum auch sagen können, da kommt jemand, der schreibt über uns, ich führe den rum und dann wäre das auch Arbeit.
Also Das ist dann so ein Entscheidungsprozess, den die ja für sich fällen können.
Und das andere ist, das Gastrokollektiv, das ich porträtiert oder das wir porträtiert haben, Locura. Und da ist es tatsächlich so, dass da sehr unterschiedliche Leute mit sehr unterschiedlichen Ausbildungshintergründen sich da diese Tätigkeit nämlich argentinische Feinkost, Empanadas, herzustellen, drauf geschafft haben. Und da ist auch ein Wechsel zwischen den Arbeitsfeldern möglich.
Gut, jetzt hast du schon zwei genannt. Ich habe auch noch eins genannt. Also wir hatten das Pflegekollektiv, wir hatten die SSM, wir haben das Food-Kollektiv. Was gibt es denn noch für Kollektivbetriebe in Köln? Also vier mit der Stadtrevue.
Seit anderthalb Jahren treffen sich diese Kollektivbetriebe in Köln, um sich halt besser zu vernetzen, um sich kennenzulernen. Die Mischung ist da durchaus heterogen. Also es gibt ein HandwerkerInnen-Kollektiv, es gibt IT-Kollektive, es gibt Party-Kollektive. Auf der Liste stehen insgesamt 2 Dutzend Betriebe, die sich in Köln so organisiert haben, ja. Wenn man das natürlich jetzt so abstrakt ausdrückt, dann wird man schon sagen, irgendwo ist das natürlich im Dienstleistungsbereich. Wenn man die Perspektive auf ganz Deutschland nimmt, gehören sicherlich auch die ganzen Betriebe aus der solidarischen Landwirtschaft dazu. Also hätte man sozusagen den primären gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsbereich. Aber ja, das, was man jetzt so die als große Industrie bezeichnet, als verarbeitende Industrie bezeichnet, die wird man dann nicht finden, weil das tatsächlich ein Bereich ist, der so irrsinnig kapitalintensiv ist, dass es eigentlich komplett in Hand von, eben klassisch kapitalistisch organisierten Unternehmen ist.
Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, warum das in Deutschland so ist? Es gibt ja in anderen Ländern durchaus größere, Kollektiv oder da heißt es dann halt arbeitergenossenschaftlich, ist glaube ich so die Übersetzung, organisierte Betriebe mit viel demokratischer Mitbestimmung, nicht unbedingt mit Einheitslohn, aber trotzdem mit sehr viel ohne Eigentümer in dem Sinne. Ist eine spannende Frage. Lass uns erstmal kurz über die beiden Betriebe reden, nochmal ein bisschen tiefer. Erstmal das Food-Kollektiv Locura. Erzähl doch mal, wann ist das gegründet worden und wie viele Leute arbeiten da?
Also die Geschichte geht tatsächlich so, dass das Leute waren, die das neben ihrem Studium gemacht haben, die auch, glaube ich, mal längere Zeit in Argentinien waren und das da auch kennengelernt haben. Also, dass man auch mit Streetfood eigentlich ein ganz gutes Auskommen hat. Und das wuchs und 2018 ist Locura in eine Genossenschaft umgewandelt worden, die auch intern sehr egalitär, basisdemokratisch organisiert ist. 1 Dutzend Leute ungefähr, man kann das schwer sagen, sagen sie selber, aus 2 Gründen, weil sie manchmal Minijobber haben, die zumindest zu Beginn oder während ihrer Minijobberzeit nicht Mitglied im Kollektiv sind. Und sie expandieren wohl ziemlich stark, weil dieser Streetfood-Markt schier unerschöpflich scheint. Also sie stehen dann eher auf der Bremse. Aber sie könnten sozusagen jedes Wochenende irgendwo in Deutschland auf einem Streetfood-Festival oder auf einem Event irgendwie präsent sein und wollen das aber auch gar nicht so sehr. Eben weil es auch darum geht, man will sich ja auch nicht kaputt arbeiten.
Verstehe ich schon auch, weil natürlich ist das anstrengend, das Wochenendarbeit muss dann vielleicht noch mit dem Foodtruck sonntagsabends oder irgendwann zurückfahren nach Köln zum Standort. Hast quasi das Wochenende nicht, wenn alle deine Freunde, die jetzt nicht kollektiv organisiert sind, quasi dann frei haben. Ist ja auch jetzt nichts, wo man sagen will, das will man jetzt jedes Wochenende haben.
Genau. Und dann, also ist es so, dass sie haben sich so aufgeteilt, dass es sogenannte Tandems gibt. Wir in der Stadtrevue nennen das Kolleginnenkreise. Das heißt also, Leute, die in der Küche sind zum Beispiel ein Tandem. Und dann teilt sich das nochmal auf zwischen den Leuten, die die Füllungen machen und den Leuten, die den Teig produzieren. Dann gibt's natürlich auch ein Tandem von Leuten, die im Einkauf tätig sind, also die Besteck organisieren oder einkaufen und dann natürlich auch da disponieren müssen. Die Buchhaltung und natürlich auch dann der Plan, wie häufig sind wir auf welchen Streetfood-Festivals und so weiter. Und dann gibt's also diese sogenannten Tandems und die können autonom entscheiden. Also die haben auch dann natürlich eine Übersicht, was gebraucht wird. Und alle 2 Wochen wird das über ein großes Plenum rückgekoppelt.
Ah, okay, interessant, ja.
Da könnte man dann sagen, nee, jetzt mal Pause. Wir sind jetzt irgendwie 4 Wochenenden irgendwo immer in Bremerhaven gewesen. das geht jetzt nicht mehr.
Ah ja, okay, ja, verstehe.
Ja.
Also da wird dann, gibt's dann so regelmäßige Feedbackrunden, wo geguckt wird, kann man so, wie wir das jetzt machen, überhaupt das noch weitermachen oder müssen wir da was ändern? Das ist ja eigentlich ganz interessant, dass die dann selber auf ihre Arbeit auch gucken. Du hast gesagt, die haben Minijobber, die haben also normalerweise sind dann normal angestellt, irgendwie mit Sozialrenten, Krankenversicherung, dem ganzen Pipapo. Wie viel verdient man denn da eigentlich? Hast du das mal gefragt? Das will man ja immer wissen, ne?
Das will man immer wissen. Es ist 14, es sind, glaube ich, aktuell 14 Euro die Stunde, also Nettoverdienst.
Netto?
Ja.
Ja. Ist ja eigentlich, ist jetzt nicht viel, aber was ist das brutto ungefähr? 18?
Keine Ahnung, aber es geht schon darum, dass man, sie möchten über dem Mindestlohn liegen. Das ist schon das Ziel. Und dass es dann halt untereinander so verteilt wird, dass eigentlich jeder, der dort angestellt und gleichzeitig ja auch Mitbesitzerin ist über Genossenschaftsanteile, die man dann erwirbt mit der Zeit, dass alle dann das gleiche Gehalt bekommen.
Das ist natürlich interessant. Es gibt ja im Englischen diesen Unterschied zwischen Minimal Wage und Living Wage, also den Lohn, den man braucht, um sozusagen ein okayes, auskömmliches Leben zu führen, und dann scheinen sich ja eher am Living Wage zu orientieren als jetzt am Minimum Wage, also dem, was gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ja, sprach man, glaube ich, vom Familienlohn, oder?
Und ja, kann sein, ich kenne den deutschen Begriff dafür nicht. Ist sehr patriarchal, ja, das stimmt.
Genau, weil der Arbeiter, also ja, da wirklich der männliche Industriearbeiter, den Familienlohn bekommt. Mhm. So, das war aber, glaube ich, so ein geflügeltes Wort, zumindest so noch in den vermeintlich goldenen Jahren der Bundesrepublik.
Das kann durchaus sein, ja. Aber interessant, gut, die gibt's jetzt seit 5 Jahren, hast du gesagt, Lukua, jetzt dein zweites besuchtes Kollektiv, die SSM, die Sozialistische Selbsthilfe in Mülheim, die gibt's schon ein bisschen länger. Nur für den Fall, dass jemand nicht weiß, was die SSM ist. Ist natürlich eine Kölner Institution mittlerweile. Sag mal kurz, was ist es?
Das fing vor über 50 Jahren sogar an, als es in Deutschland eine breite Bewegung gab von, ja, vor allen Dingen dann Studierenden, die auch Sozialpädagogik oder sowas in der Art studiert hatten, Heimkinder zu befreien. Es gab also noch in einem ganz anderen Ausmaß tatsächlich Kinder, die mehr oder weniger in so, ja, knastähnlichen Verhältnissen gelebt haben. Und diese Heimkinderbefreiungsbewegung, das war vor 50 Jahren ein sehr breites gesellschaftliches, auch sehr dynamisches Phänomen. Und da hat sich die Sozialistische Selbsthilfe Köln draus entwickelt, SSK. Und das SSK gibt es auch noch, die sitzen in Ehrenfeld und am Saaljahrring, und in Mülheim 1979 hat eine größere Fraktion, eine ehemalige, ich glaube, Schnapsbrennerei an der Düsseldorfer Straße besetzt, also auch 20, 30 Meter nur vom Rhein entfernt. Wunderschöne Ecke, eigentlich auch ein wunderschöner Hof. So, ich glaube oder ich denke, es gab in den 80er Jahren viele Diskussionen, viele Konflikte, und die Sozialistische Selbsthilfe Mülheim ist dann eigene Wege gegangen. Ich glaube nicht, dass es heute irgendwelche Animositäten zwischen SSM und SSK gibt, aber es sind eigentlich zwei, sag ich mal, unterschiedliche Kommunen oder ja, auch Lebens- und Wirtschaftsformen. Und die SSM lebt von allem Möglichen, hauptsächlich davon, dass sie Umzugshilfen machen, Entrümpelungen und auch dann einen sehr, sehr großen Second-Hand-Laden, der also in diesem ehemaligen Fabrikgebäude dann untergebracht ist, betreiben. Und sie, und das ist noch mal anders als viele andere Projekte, sind inklusiv und werden auch gefördert. Das heißt also, sie bieten wirklich vielen Menschen einen Raum, einen Lebensraum, Wohn- und Lebensraum, die es echt schwer hatten und die große Probleme hatten in ihrem Leben. Und die kommen da unter und man lebt zusammen, arbeitet zusammen, und dafür erhalten sie auch öffentliche Förderung, dass sie also sich auch als ein inklusives Projekt für, ich sage jetzt einfach mal, gestrauchelte Menschen verstehen. Das kommt auch noch dazu.
Haben, glaube ich, auch einen sehr günstigen Mietvertrag, also so eine Art Erbpacht auf dem auf dem Gelände. Da gab es ja jetzt auch eine große Auseinandersetzung, ob die Stadt den verlängern will. Zu den Konditionen kann ich mich daran erinnern, das war vor ein paar Monaten ein großes Thema.
Ja, immer mal wieder, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das genau. Also es war erst besetzt, 13 Jahre lang, und die SSM oder die SSMler sind sehr gut vernetzt und konnten da richtig gute Lobbyarbeit machen. Und sie erfüllen dann, glaube ich, wirklich auch in dem Viertel oder halt auch für eine bestimmte Szene eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Sie haben mittlerweile auch diesen Veranstaltungsort, die Halle am Rhein, und wollen das auch etablieren als ein neues soziales Zentrum für Mülheim.
Sehr hübsch, das ist in der Nähe von diesem schwarzen Hochhaus, da direkt am Rhein, wo auch dieser Skatepark ist. Da kann man schön Kaffee trinken. Ich habe da auch schon Kaffee getrunken, sitzt man sehr schön, guckt auf den Rhein. Kostet auch nicht viel. Und dahinter ist so eine Halle, wo eine Zeit lang auch Konzerte waren. Die hatten so ein bisschen das Pech, dass das vor Corona war, als sie gerade eröffnet hatten. Deswegen konnte da dann nicht so viel stattfinden und es konnte sich jetzt noch nicht so etablieren. Weiß ich nicht. Weiß jetzt nicht, ob sie wieder Konzerte machen, muss ich gestehen. Ist nicht so meine Musik. Deswegen bin ich
da. Ja, viel Punk und Metal.
Genau, bin ich da nicht so informiert. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort. Und wenn man am Rhein entlang geht, da spazieren auf der rechten Rheinseite, kann ich jedem nur empfehlen, da mal kurz innezuhalten und einen Kaffee zu trinken. Es lohnt sich.
Und jetzt so der große Unterschied zwischen zum Beispiel SSM und Lucura ist, also die Lucura-Leute verbringen, glaube ich, viel Zeit miteinander und es ist auch wichtig, ist ihnen auch sehr wichtig. Aber das SSM ist insofern radikaler, weil man halt auch eben zusammen wohnt.
Es hat also, als ich, wie du das beschrieben hast, so die kochen zusammen, leben auch da zusammen tatsächlich größtenteils. Das hat schon so ein bisschen Züge von der Kommune, würde ich sagen. Also so, ne, weil man halt auch eben gemeinsam arbeitet und lebt. Und da muss man ja auch für gemacht sein. Also so, man zieht ja richtig in so eine Gemeinschaft ein. Ist das ein Thema gewesen bei den Leuten, mit denen du dich unterhalten hast? Man muss ja bestimmte Vorbedingungen dann erfüllen. Klar, jetzt das Arbeiten im Kollektiv, das ist sicher was, worauf viele Lust haben, selbstbestimmt zu arbeiten. Sonst gäbe es ja auch nicht die Idee, quasi Menschen zur Arbeit zu motivieren, indem man ihnen mehr Kompetenzen zuspricht. Ne, das ist ja, ist zwar Ausbeutung, aber ist ja eine Ausbeutung, die sich vielleicht erstmal besser anfühlt, wenn das in diesem New Work Agility Kontext so geht. Also es gibt da offensichtlich ein intrinsisches Bedürfnis oder ein Bedürfnis auch mit zu bestimmen und mitentscheiden zu können über viele Sachen der Arbeit. Aber das geht dann ja oft noch so ein bisschen darüber hinaus. Also da geht es ja wirklich schon beim SSM geht es ja offensichtlich dann wirklich schon darum, dass man auch so einen Schritt eigentlich tut, wo man dann auch so ein bisschen bricht mit der Familie eventuell, die man hat, also kann man Familie außerhalb vom SSM dann haben, geht das. Bei Lucura finde ich ganz interessant, du sagst, die haben alle studiert, das sind eigentlich Akademiker, aber jetzt machen sie letztlich eine handwerkliche Tätigkeit. Finde ich eigentlich ganz spannend. Was sagen die Leute denn so? Können sie sich vorstellen, das sehr lange zu machen? Auch? Also ich finde, da ergeben sich so lauter spannende Fragen, wenn man da diese Zusammenhänge mal guckt, ist das was man für eine Lebensphase macht? Wie würdest du das einschätzen, was sie ja mit denen unterhalten?
Ja, da sind jetzt sehr viele Aspekte. Also ganz basic erstmal, es gibt auch eine Familie oder ich glaube vielleicht sogar auch mehrere, aber von eine hat mir Heinz gezeigt, Heinz Weinhausen, der mich da über den Hof geführt hat, der sozialistischen Selbsthilfe. Also ja doch, es gibt auch Platz für Familien. Die Zusammensetzung der Leute da auf dem Hof, der SSM ist scheint mir sehr vielfältig zu sein. Also es gibt wirklich ältere Leute. Heinz ist Mitte 60, ist seit 25 Jahren da, hat also auch vorher ein anderes Leben gehabt, ist eigentlich Krankenpfleger gewesen. Es gibt aber auch dann jüngere Leute. Und offensichtlich scheint auch die so ein bisschen so die Verweildauer tatsächlich auch unterschiedlich zu sein. Aber es gibt wirklich eine Kontinuität von Leuten, die seit 90er, 80ern, 70ern dabei sind. Ja, und natürlich, man muss sich halt, wenn man da hinzieht, dann will man dann auch ein anderes Leben führen. Also die Leute haben dort natürlich ihr Zimmer, ihre Wohnung. Es gibt also für jeden wirklich genügend Platz. Aber man könnte jetzt nicht sagen, ich lebe zwar in der SSM, aber ich bin zum Beispiel noch weiter bei der Stadtrevue. Nein, sondern wenn man da lebt, dann arbeitet man da auch und engagiert sich auch. Das ist sozusagen die Verpflichtung, die man dann eingeht. Es gibt Auch bei Lucura, wo ich jetzt überschwenke, also es gibt also natürlich immer eine Probezeit, ne? Mit Gesprächen und wie fühlt sich das an, wie geht es? Die SSM hat halt auch viele Gäste oder Leute, die sich das mal angucken. Leute, die vielleicht auch nur 3 Monate irgendwie eine Orientierung brauchen in ihrem Leben. Also das gibt es auch Leute, die zum Beispiel vorher auf der Straße gelebt haben und für die sozialistische Selbsthilfe der Übergang ist wieder in ein Leben, das nicht, sag ich mal, von den Gesetzen der Straße diktiert wird. Bei Lucura ist es natürlich einfach, weil es nicht diesen Aspekt gibt, dass man zusammen wohnt, ist es ein bisschen anders. Es diversifiziert sich, da legen sie ganz großen Wert übrigens drauf. Das ist eben nicht nur, es war am Anfang diese ständische Geschichte und es ist aber auch mittlerweile so, dass offensichtlich sehr unterschiedliche Menschen auch die geflüchtet sind, da mitarbeiten. Ja, man spricht irgendwie 4 Sprachen in diesem Kollektiv und auch dort ist es so, dass am Anfang erstmal man so eine längere Onboarding-Zeit hat, wo man sich darauf einstellt. Also klar, man kann da wohl erstmal auch so seinen Job machen, aber man hat halt auch diese Verantwortung, muss halt auch immer so ein bisschen mitdenken und auch wirklich gucken, ziehe ich mich so weit zurück, dass halt eben doch wieder viel administrative Arbeit bei anderen landet. So, und da gibt es dann diese, sag ich mal, ja, Probezeit, heißt es eben nicht, sondern Onboarding-Zeit, wo das gemeinsam herausgefunden wird. Und dann gibt's halt auch Leute, die dann nach der Zeit sagen, okay, interessante Erfahrung, aber ich möchte doch in einem konventionellen Betrieb arbeiten.
Okay, verstehe. Also es ist spannend. Wir haben jetzt 2 sehr unterschiedliche Betriebe. Auch der einen gibt's seit 5 Jahren, den anderen seit über 50. Stadtrevue gibt es seit 76, aber ich glaube Kollektivbetrieb erst seit 79 oder wie war das nochmal? Genau, ja. Gut, du weißt das, glaube ich, ein bisschen besser als ich sogar. Ist es so, dass Kollektivbetriebe langlebiger sind als konventionelle Betriebe, weil sie ein größeres Interesse haben, vielleicht sich selbst zu erhalten? Also ich meine jetzt, wenn ich mir unsere Zeitschrift anschaue, so wir haben natürlich großes Interesse, dass es diese Zeitschrift gibt und die Menschen, die uns in welcher Form auch immer lesen, natürlich auch, aber wenn es jetzt jemanden gäbe, der hier Geld investiert hat und vielleicht dann irgendwie mal was zurückhaben möchte, um davon sein oder ihr Haus zu finanzieren, die Person würde hier nicht glücklich. Vor dem Hintergrund interessiert mich das, wie da so deine Einschätzung ist. Ist das eigentlich ein nachhaltigeres Modell? Scheitern Kollektivbetriebe schneller? Sind sie vielleicht aber tatsächlich eben im Gegenteil, dass sie resilienter sind? Wie würdest du das einschätzen?
Es hängt, glaube ich, sehr stark von der Branche ab. Wir kommen ja gleich auch nochmal da drauf. Es gibt zum Beispiel immer mal wieder das Bedürfnis und es gibt auch immer wieder so Initiativen, wenn ein größerer Betrieb jetzt Konkurs geht, dass die Belegschaft sagt, wir machen auf eigene Faust weiter. Und da besteht dann aber einfach die Gefahr, dass dann oft in dem Gebiet, wo die arbeiten, diese Unternehmen von kapitalstärkeren Unternehmen einfach kaputt konkurriert werden. Und da wäre diese Resilienz nicht gegeben. Ne? Also das.
Mir fällt so eine Fahrradfabrik genau ein. Ne? Wie hießen die nochmal?
Die haben sogenannte Strike Bikes.
Genau, das Strike Bikes. Das war so vor 15 Jahren ungefähr, ja. Ne? Ja. Irgendwann in den Nullerjahren, ja.
Ein ganz, ganz berühmtes Beispiel, das ist nicht Deutschland, ist jetzt dieses Lucas Aerospace aus England, ein Betrieb, der für die Rüstungsindustrie gearbeitet hat, auch Konkurs anmeldete, wo die Belegschaft mit den Ingenieuren entschieden hat, wir arbeiten selbstverwaltet weiter und wollen eigentlich nur noch Dinge herstellen fürs Gemeinwohl, für die Gesellschaft, also keine Waffen mehr und haben sich dann so durchaus visionäre Modelle, heute wird man von Lastenfahrrädern sprechen, die haben so interessante hybride Fortbewegungsmittel entwickelt und konnten sich auf dem Markt einfach nicht durchsetzen, wurden kaputt konkurriert. Das ist, glaube ich, so ein Problem eben in der Industrie. So während zum Beispiel in Köln, das gibt's auch schon sehr lange, dieses Baukollektiv unglaublich flexibel reagieren kann und einfach auch, keinen großen Fuhrpark hat, der auch immer wieder instand gehalten werden muss, immer erneuert werden muss und so. IT-Kollektive können sich, glaube ich, auch sehr lange halten. Und wir zum Beispiel als Stadtrevue hatten einfach das große Glück, dass es in Köln diese eigentümliche Situation gibt, dass der gesamte Printmedienmarkt in der Hand eines großen Unternehmens ist, ne? Und es einfach dieses Bedürfnis gab, okay, wir wollen dann auch noch was lesen, was nicht im Stadtanzeiger, Express und in der Rundschau steht, ne?
Hast du recht, das ist so ein bisschen so unser Pech und unser Glück zugleich, sag ich mal, nicht? Denn gegen Monopolisten sich auf den Markt durchzusetzen, ist auch nicht immer einfach.
Also es hängt erstmal, glaube ich, stark von der Branche ab, wo man aktiv ist. Ja, und natürlich gibt es dann immer so die Klischeebilder, ja, ihr diskutiert ja die ganze Zeit, ihr labert euch um Kopf und Kragen und das sind so Bilder, die man dann so aus den 70ern hat, mit, sieht man dann irgendwie langhaarige, bärtige Männer in Latzhosen, die stundenlang rauchen und erzählen.
Und ja, ich hab's immer vor mir, die Bilder.
das sind schon Klischees.
Also, wir hatten ja heute Redaktionssitzungen und sie war relativ lang für unsere Verhältnisse. Tatsächlich haben, glaube ich, ein bisschen oder knapp 2 Stunden gemacht. Das reicht dann aber auch erstmal für eine Sitzung. Länger kann man sich eh nicht konzentrieren. Finde ich, also würde ich nicht bestätigen. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass wir eher oft effizienter sind, weil sozusagen wir keine Politik gegeneinander machen müssen, um uns irgendwie beim mittleren Management anzudienen. Und auch alle mal gucken, wie können wir, haben wir die Ressourcen, die Idee zu realisieren und was bedeutet das für mich? Und man kann niemandem was aufdrücken und muss den dann langwierig überzeugen und die Person weicht dann irgendwie aus, weil sie kein Interesse hat und verspendet dadurch Zeit und Ressourcen. Also es ist ja, gibt ja alles, sind ja alles Mechanismen, die es gibt in Betrieben auch. Ist dann schon so, und außerdem gehen wir auch alle gerne nach Hause, wenn wir die Arbeit gemacht haben. Ja.
Genau, also ich würde eher auch das so sehen, dass diese Egalität dazu führt, dass man schneller und besser arbeitet, eben weil es keine überflüssige Bürokratie gibt, weil es keinen, sag ich mal, Chef gibt, der sich profilieren möchte oder vor dem man sich profilieren muss und weil irgendwie so das Interesse dann auch eigentlich auch von allen klar ist. Also wir arbeiten total gerne und machen das, was wir machen, auch müssen. Also es schließt Überstunden ein, aber das Verständnis dafür, heute gehe ich mal eine Stunde früher oder mein Kind ist krank und so, das gegenseitige Verständnis dafür ist halt auch dann sehr groß. Ne?
Okay, bevor wir jetzt noch mehr über uns plaudern, lass nochmal vielleicht einen Schritt zurücktreten und nochmal ein bisschen auf die größere Situation gucken. So, wir haben jetzt von diesen Betrieben in Köln geredet. Das sind alles relativ kleine Betriebe. Ich glaube, wir sind schon einer der größeren mit so knapp 25 Leuten, die hier arbeiten. Es gibt aber woanders sehr viel größere Betriebe, die auch jetzt nicht vielleicht im strengen Sinne kollektiv organisiert sind. Die haben teilweise eine Lohnhierarchie. Die haben auch verschiedene Formen der Repräsentation. Also es ist dann nicht mehr so plenumsbasisdemokratisch, sondern da gibt es dann auch durchaus Leute, die ein bisschen höher gestellt sind, die dann allerdings abgewählt werden können oder halt auch gewählt wurden, so wie wir das ja auch in begrenztem Maße haben. Unsere Geschäftsführung wird ja auch zum Beispiel gewählt aus unserem Kreis. Das sind teilweise sehr große Unternehmen, also mir fällt da Mondragon ein, das bekannte spanische sowohl Konsum- als auch ProduzentInnen-Genossenschaft. 2 Betriebe kommen ja aus Großbritannien in den Kopf, einmal so ein Chemieunternehmen, Bader heißt das, und dann ein Unternehmen, die machen so Skalpelle, habe ich aber jetzt wieder vergessen, wie es heißt. Also die haben, ich glaube, die einen haben 700, die anderen 400 Mitarbeitende. Also schon durchaus in Deutschland würde man sagen, das ist so Mittelstand. In Deutschland allerdings ist es wirklich oft so, dass so Kollektivbetriebe halt so auf der Ebene, wo wir sind, eigentlich stehen bleiben. Es gibt ja nicht so eine ausgeprägte Kultur, wie es sie in Frankreich vielleicht gibt, wie es sie in Italien gibt, wie es sie in Spanien auch gibt oder auch in Südamerika. Oder halt in Großbritannien, was ja nun die Heimat des Genossenschaftswesens, wenn man so will, ist, mit den Rothschild Pioneers 1844. Woher kommt das? Warum ist Deutschland da, obwohl wir ja relativ breite Mitbestimmungsrechte im normalen Betrieb haben, da so ein, ja, in der Hinsicht so ein bisschen so eine Wüste?
Ja, das ist ganz interessant. Also 2 Sachen. Wir haben ja die Titelgeschichte gemacht, nicht nur, weil es in Köln diese Treffen gibt, das noch mal kurz vorweg, sondern weil es tatsächlich, ich sag einfach mal, Ansätze einer Bewegung halt auch auf Bundesebene gibt. Es gibt diese Vernetzungstreffen, wo wirklich mehrere Dutzend Betriebe also Vertreterinnen, Vertreter hinschicken. Es gibt auch so Koordinierungslisten, die sind sogar noch beeindruckender. Da stehen dann, weiß ich, 70, 80, 100, 120 Betriebe drauf. Und es ist dann noch mal ein bisschen auch noch mal diverser von den Betrieben. Und klar, man merkt auch so in den Diskussionen, zum Beispiel auch am Rande der Klimabewegung. Es gab vor ein paar Jahren einen Utopiekongress, der trotz Corona 2000 Leute digital angezogen hatte. Das interessiert junge Leute. Es ist einfach, es ist so ein bisschen so eine Diskussion auch innerhalb so der Linken, die auch ein bisschen quer so zwischen so diesen ganzen Schlagworten wie Identitätspolitik oder so liegt, dass viele Leute einfach Interesse haben, okay, wie kann man anders arbeiten? So, das ist der Hintergrund. Das andere aber, da hast du völlig recht, ganz offensichtlich, und da könnte man, kann ich jetzt auch noch ein bisschen spekulieren, gibt es in Deutschland nicht diese Tradition. Ja, viele romanische Länder haben eine sehr lange Genossenschafts- und Kooperationsbewegungs Tradition. Du hast es gerade erwähnt, in England gab es das auch schon im 19. Jahrhundert. Gab es da auch nicht diesen, wie heißt der, Robert Owen?
Ja, aber das ist ein bisschen was anderes. Das ist ja eher so der gute Kapitalist, sage ich mal. Also so jemand, der quasi seine Belegschaft, der für die gebaut hat und der, dass die gut wohnen sollten und sowas. Ah. Dieser Gartenstadtgeschichten
okay,
und sowas
kommt okay, daher. Okay.
Also das ist genau, es ist so ein bisschen, aber es ist, ich weiß nicht, ob er sein Unternehmen dann auch irgendwann überschrieben hat. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich meine, das wäre relativ klassisch noch gewesen. Also genau, es gibt diese beiden kleineren Unternehmen, die ich eben genannt habe, die sind so Überschreibungen, also sie sind so privatwirtschaftlich gegründet worden. Eins ist von so einem Quäker gegründet worden, der hat das dann irgendwann überschrieben, einfach an seine Mitarbeitenden. Also so die Quäker, wissen wir ja auch, die hatten immer so eine politisch, würde ich sagen, so eine linksliberale Haltung. Oft haben sich ja auch sehr früh, waren sehr entscheidend in der Antisklaverei-Bewegung im 19. Jahrhundert und dann halt aber auch sehr wichtig zum Beispiel in der frühen Anti-Atom-Waffenbewegung in Großbritannien in den 50ern und 60ern. Das ist so ein bisschen so eine Mischung, so ja so Basiskirche, wenn man so will, jetzt im Gegensatz zur staatlichen anglikanischen Kirche, wo sie sich dann auch so ein bisschen abgegrenzt haben. Und da kommt das dann eher, glaube ich, dann her, ja.
Aber egal, wie man es auch nimmt, auch England oder gerade England hat auch diese große Tradition dieses genossenschaftlichen Sozialismus.
Ja, ja, genau, ne? Genau. Ja.
So, und da würde ich, glaube ich, schon sagen, dass es in Deutschland nicht so der Fall ist, sondern dass sich schon sehr, sehr früh die Sozialdemokratie auch in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, also vor 140 Jahren oder nach ihrer Legalisierung, also noch im Kaiserreich vor 130 Jahren, sehr früh darauf kapriziert hat, vor allen Dingen so eine Massenorganisation zu werden und halt auch über, sagen wir mal, die schiere Masse, ich sag mal, den Kapitalismus zu erdrücken und ganz früh darauf hingewirkt hat, in den Betrieben anerkannt zu werden als, ja, als eine Art Sozialpartner, sagt man heute. Damals, früher hätte man auch gesagt, Gegenmacht. Und das ist vielleicht, oder das ist, glaube ich, bestimmt ein anderes Modell, das eher darauf setzt, dass sich so die große Gewerkschaft, das große Kapital auf Augenhöhe begegnen, dass es da einfach wenig Spielräume für diese ja auch häufig sehr spontanen oder bisweilen ja auch anarchistischen Basisbewegungen. Ne? Und es gibt ja in Italien, Frankreich und vor allem Spanien ja auch diese große anarchistische Tradition. Und das ist ja schon die selbstorganisierte Genossenschaft. Ne? Und das war in Deutschland so nie der Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg so erfolgreiche Modell der Sozialpartnerschaft einfach dafür gesorgt hat, dass es nicht so diese Eigeninitiative gibt, dass die so dadurch auch so ein bisschen platt gedrückt wurde.
Das mag alles sein. Ich bin mal gespannt.
Wäre nochmal ein
ganz anderes Thema, zu gucken, wie entwickeln sich dann solche Bedürfnisse. Aber dann, ich glaube, das kriegen wir beide nicht mehr unter in dieser Folge. Felix, vielen lieben Dank. Es war ja super interessant.
Gerne, gerne. Sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, mehr über die neue Lust am kollektiven Arbeiten in Köln könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen. Und wenn ihr unser Kollektiv, also den Stadtrevue Verlag, unterstützen wollt, dann geht doch mal auf stadtrevue.de/support. Da findet ihr dafür Möglichkeiten. Zum Schluss noch ein kurzes Dankeschön an Chrissy Prediger für die Produktion dieses Podcasts und an Keno Mescher für die Musik. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder.